Es ist so, dass der Vortrag, den ich jetzt halte, in Form einer kostenlosen Broschüre hinten, wenn Sie aus der Türe rausgehen, rechts ist so ein Tisch und da liegen diese Broschüren aus. Da habe ich den heutigen Vortrag etwas ausführlicher mit allen Quellenangaben und einem Glossar der Begriffe der Emerging Church kurz erklärt ausgelegt. Sie dürfen das kostenlos mitnehmen. Ich habe 500 drucken lassen. Ich sehe so etwa der Saal. Das dürfte für jeden reichen. Wenn was übrig bleibt, nehmen Sie sich durchaus ein zweites mit. Auf der Rückseite dieser Broschüre steht die Internetadresse meines Blogs. Und dort können Sie weitere 80 Artikel über die Emerging Church aufrufen und können sich auch da auf dem Laufenden halten. Ich beobachte das Thema sowohl in den USA, Großbritannien als auch Deutschland und versuche immer auf dem Laufenden zu bleiben und darüber zu informieren. Gut, nun wollen wir direkt mit einem Wort Gottes beginnen aus der Offenbarung. Wer mitlesen möchte, schlage doch mal die Offenbarung 3 auf. Und zwar lesen wir Offenbarung 3, die Verse 7 und 8 und die Verse 10 und 11. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Nun, die Gemeinde Jesu Christi war von Anbeginn an durch Irr- und Sonderlehren bedroht und angegriffen. Wenn wir nur einen flüchtigen Blick durch die neutestamentlichen Briefe werfen, dann sehen wir, dass wir permanent mit falscher Lehre, mit Sonderlehre oder mit falschen Betonungen in der Lehre konfrontiert sind. Paulus warnte die Korinther vor falschen Aposteln, er nannte sie betrügerische Arbeiter, die einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium brachten. Die Galater waren verzaubert durch judaistische Gesetzeslehrer. Die Kolosser sollten sich hüten vor Verführern mit überredenden Worten. Und Paulus schreibt den Kolossern, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Die Thessalonicher waren beunruhigt, weil sie falsche Weissagungen und Briefe unter falschen Namen hatten, so als wäre der Tag des Herrn schon da. An Timotheus schreibt Paulus, die altweiberhaften Fabeln abzuweisen. Johannes warnt in seinem ersten Brief davor, sich vor den gnostischen Irrlehrern in Acht zu nehmen, die die Lehre in die Gemeinde bringen wollen, dass Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen ist und nicht Gott ist. Judas warnt vor den heimlich eingeschlichenen Brüdern, die Wege Kains gingen und sich für den Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingaben. Und wenn wir in das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, schauen, dann sehen wir, dass auch da von den 7 Gemeinden nur 2 ohne Tadel waren und die anderen 5 empfingen einen Tadel durch unseren Herrn Jesus. Und auch da sehen wir, Ephesus hatte mit den falschen Aposteln zu kämpfen. Sie hatten sie zwar abgewiesen, aber das zeigt uns, auch diese Gemeinde hatte Probleme mit falschen Aposteln und falscher Lehre. Aber sie hatten ihre erste Liebe verlassen. Pergamon hielt an der Lehre Biliams fest und Thyatira ließ das Weib Isabel gewähren. Nun, wenn wir uns dieses Bild so betrachten, dann könnten wir eigentlich mutlos werden. Wenn schon die Urgemeinde in einer Zeit, in der der Heilige Geist ausgegossen wurde, in der Gott durch Wunder und Zeichen das verkündigte Evangelium bestätigte, wenn in einer Zeit, in der die Apostel, die gesalbten Apostel, die selber Wunder und Zeichen wirkten, wenn die unter den Gemeinden wirkten, wenn dort die Gemeinde schon diese Probleme hatte, von allen Seiten angegriffen zu sein, was sollen wir heute erst sagen, die wir möglicherweise schon in dieser Zeit sind, die die Bibel den großen Abfall nennt? Aber ich möchte eines sagen, wir dürfen unseren Blick nicht auf unsere Schwächen, auf die Schwäche der Gemeinde, auf die Verirrungen in der Kirchengeschichte richten, sondern wir sollten unseren Blick immer auf unseren Herrn richten, der alles durch das Wort seiner Macht trägt und von dem es auch heißt, der unsere Herzen und unsere Sinne, also unser Denken, zu bewahren vermag in Christus Jesus. Das ist wichtig und ich glaube, das wird auch das Ziel unserer Konferenz heute sein. Nun, die Emerging Church Bewegung ist eine sehr junge Bewegung. Sie ist in den 1990er Jahren in den USA entstanden. Der Begriff Emerging Church setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal emerging, von to emerge, das heißt etwas, was hervortritt, was sich herausbildet, was im Entstehen ist. Und der Begriff Church ist einfach der Begriff für Gemeinde oder Kirche. Die Emerging Church selbst will keine neue Kirche oder Denomination sein, sondern sie will eine Bewegung sein, die mit allen anderen Christen im Dialog steht. Aber immer mit diesem Sendungsbewusstsein, dass sie die richtigen Antworten auf alle Fragen haben. Die Emerging Church selbst ist sehr im Fluss, sie meidet theologische Festlegungen und versteht sich als eine postmoderne Gemeinde in einer postmodernen Zeit. Nun, normalerweise, wenn wir hier im deutschsprachigen Raum von Emerging Church sprechen, wird dieser Begriff einfach so übernommen, aber es gibt auch das eingedeutschte Wort emergent. Wenn ich also von emergent spreche, meine ich das, was die Emerging Church beschreibt oder charakterisiert. Emergente Autoren sind also Autoren, die der Emerging Church zuzuordnen sind. Oder emergentes Gedankengut heißt einfach, das ist das Gedankengut, das die Vertreter der Emerging Church propagieren. Nun, in der Kirchengeschichte gab es im Grunde immer zwei Arten von Bewegungen. Es gab Bewegungen, die dazu führten, dass eine neue Kirche oder Denomination geschaffen wurde. Ich nenne da nur mal ein Beispiel, John Wesley, den Begründer der methodistischen Kirche. Es gab aber auch Bewegungen und gibt Bewegungen, die sich durch alle Kirchen und Denominationen hindurchzogen. Also die charismatische Bewegung wäre hier so ein Beispiel. Sie wissen, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es plötzlich charismatische Katholiken, charismatische Protestanten, charismatische Baptisten und so weiter und so weiter. Und solche eine Bewegung ist die Emerging Church Bewegung. Sie ist eine Bewegung, die sich durch alle Kirchen und Denominationen hindurchzieht. Nun, heute gibt es emergente Katholiken, emergente Pfingstler, emergente Baptisten. Ein Baptist schrieb ein Buch mit dem Titel Baptimergent. Also er hat einfach das Wort Baptist, also der Baptist, und Emergent zusammengezogen und ein neues Wort geschaffen, Baptimergent, also ein emergenter Baptist. Es gibt emergente Anabaptisten, es gibt emergente Mennoniten, es gibt emergente Presbyterianer, die nennen sich Presbymergents, es gibt emergente Lutheraner und ich glaube, Sie können jetzt schon selber kombinieren, das sind die Luthermergents. Das ist das Bild, das sich uns zeigt in den USA, in Deutschland noch nicht ganz so ausgeprägt, aber wer die Augen ein bisschen offen hat, der muss einfach zu dem Schluss kommen, die Emerging Church Bewegung ist in der Tat eine Bewegung, die alles bewegt. Nun, ich sagte es eingangs schon, die Emerging Church Bewegung selbst ist sehr vielschichtig, komplex, differenziert. Es gibt einen radikalen Flügel und es gibt einen moderaten Flügel. Und ich möchte Ihnen gleich den radikalen Flügel vor Augen führen. Und natürlich wird meine Kritik und alles, was ich über den radikalen Flügel sage, nicht eins zu eins zutreffen auf den moderaten Flügel. Aber ich werde Ihnen am Ende auch sagen, warum ich glaube, dass der moderate Flügel viel gefährlicher ist als der radikale Flügel. Der moderate Flügel der Emerging Church, das kann durchaus eine Gemeinde sein, die wir auch kennen in unseren Kreisen, die nach außen hin noch relativ traditionell evangelikal erscheint, aber die dennoch vom Denken und vom Handeln schon abgewichen ist vom biblischen Denken und vom biblischen Handeln. Nun möchte ich Ihnen als nächstes 7 Merkmale des radikalen Flügels der Emerging Church vorstellen. Und ich habe mich ganz bewusst für den radikalen Flügel entschieden, weil dort sehr deutlich wird, was das Denken hinter dieser Bewegung ist. Und wenn Sie das verstanden haben, was das Denken ist und was aus diesem Denken folgert, dann wissen Sie auch um die Gefahren im moderaten Flügel. Nun Punkt Nummer 1, die Sichtweise der Emerging Church über die Postmoderne. Die Emerging Church-Bewegung sieht sich ja als eine postmoderne Bewegung in einer postmodernen Zeit. Nun, man könnte über jeden dieser 7 Punkte einen Vortrag halten. Ich muss jetzt, weil ich ja nur 5 Minuten Zeit habe, das sehr gerafft und sehr kurz auf einen Punkt bringen. Wie sieht denn die Emerging Church die Postmoderne? Und was ist die Postmoderne? Postmoderne heißt einfach die Zeit nach der Moderne. Wenn es eine Zeit nach der Moderne gibt, gibt es auch eine Zeit der Moderne. Und wenn es eine Zeit der Moderne gibt, gibt es auch eine Zeit vor der Moderne. Und diese 3 geistesgeschichtlichen Entwicklungsphasen im menschlichen Denken und Erkennen muss man, so die Emerging Church-Vertreter, berücksichtigen, wenn man das Evangelium den Menschen heute nahebringen will. Nun, wie sieht die Zeit vor der Moderne aus? Die Zeit vor der Moderne, etwa bis in das 16. Jahrhundert, war dadurch charakterisiert, dass der unendliche Schöpfergott sich dem endlichen kleinen Menschlein durch die Heilige Schrift geoffenbart hat. Und alles Denken und Erkennen in der damaligen Zeit vor der Moderne war bestimmt durch diese Offenbarung Gottes und durch dieses Welt- und Menschenbild, in dem Gott, der unendliche Gott, im Mittelpunkt stand. Nur mit der Aufklärung im 17. Jahrhundert veränderte sich das. Wir traten in die Moderne ein. Sie alle kennen sicher den Satz René Descartes, ich denke, also bin ich. Plötzlich hat es hier eine Verschiebung gegeben. Nicht mehr der unendliche Gott stand im Mittelpunkt, sondern das endliche kleine Geschöpf, der Mensch mit seinem Denken, mit seinen rationalen Fähigkeiten. Und das hat dann diese Entwicklung angestoßen zu dieser hochwissenschaftlichen Zeit der Moderne des 20. Jahrhunderts, in der alles wissenschaftlich rational erfasst wurde und in der die Menschen doch große Fortschritte machten durch ihr wissenschaftliches Denken, durch ihre Erkenntnisse. Nun, seit den 1960er Jahren, so die Vertreter der Emerging Church, sind wir in die Zeit nach der Moderne, also in die Postmoderne eingetreten. Und diese Postmoderne hat mit der Moderne eines gemeinsam, nämlich, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt steht, allerdings die Schlussfolgerungen, die der Mensch nun zieht, die sind andere als der Mensch der Moderne. Der Mensch der Postmoderne, er hinterfragt den Fortschrittsglauben und die Wissenschaftsgläubigkeit. Der Mensch der Postmoderne kann sich nicht mehr anfreunden mit absoluten autoritären Aussagen, sondern der Mensch der Postmoderne hat hier ein viel weiteres Spektrum, das sich nicht nur auf den Verstand beschränkt, sondern der ganz andere neue Erkenntniswege bereit ist zu gehen. Wir werden dazu gleich noch einiges hören. Und folglich muss nun aus Sicht der Emerging Church, muss man dieser Entwicklung Rechnung tragen, wenn man heute die Menschen mit dem Evangelium erreichen will. Brian McLaren, einer der bekanntesten Vertreter der Emerging Church-Bewegung in den USA, und manchen gilt er als der Vater dieser Bewegung, er sagte, dass der postmoderne Mensch die Gemeinde, die traditionelle Gemeinde, die traditionelle evangelikale Gemeinde von heute als eine Erscheinung der Moderne betrachtet, und das ist für ihn irrelevant, ohne Bedeutung. Und Gemeinde, wenn sie nicht vorwärts geht und sich in dieses emergente, postmoderne Denkschema einpasst, wird in der entstehenden Welt, in der Emerging World, so sagt Brian McLaren, keine Bedeutung mehr haben. Also muss man dieser Entwicklung Rechnung tragen. Und so, sagt dann Brian McLaren, müssen wir als Christen die unheilige Allianz mit der Moderne hinter uns lassen oder aufgeben. Nun, aus diesem entwickelt sich dann eine ganze Reihe von anderen Konsequenzen, die die Emerging Church in eine völlig falsche Richtung bringt. Wie sieht denn dieser Bruch mit der unheiligen Allianz mit der Moderne praktisch aus? Das führt uns zu Punkt Nummer 2. Tut mir leid, ich muss Ihnen da ein paar Worte um die Ohren werfen, aber das ist eben das Denken, die Philosophie der Emerging Church Bewegung. Dieser zweite Punkt ist Dekonstruktion von Wahrheit. Was ist das? Dekonstruktion von Wahrheit ist das Hinterfragen aller Aussagen. Da wir ja heute keine absoluten, autoritativen Aussagen mehr machen können, können wir natürlich alle diese Wahrheiten und Bekenntnisse, die die Gemeinde Jesu charakterisieren, auch seit der Reformation, müssen wir das hinterfragen. Wir müssen neu zur Bibel und müssen einfach alles, was da drin steht, hinterfragen mit gewissen Methoden. Ich zitiere Ihnen einmal einen emergenten Autor, Daniel Hufeisen, der auf seinem Blog Zeitgeist Folgendes schreibt. Ich zitiere: Die dekonstruktivistische Haltung drückt sich darin aus, dass der jeweils vorliegende Text äußerst genau betrachtet wird. Dabei gilt jedoch das besondere Augenmerk nicht dem, was gesagt wird, sondern vielmehr dem, was nicht gesagt wurde. Grundlegend für diese Haltung ist die Annahme einer Vielzahl von Perspektiven und Aussagerichtungen innerhalb eines Textes. Der Text hat dem nicht nur eine einzige mögliche Aussage und besteht nicht nur aus einer These. Auf diese Weise gewinnen alte Texte neue, weitere und tiefere Dimensionen und es entsteht die Möglichkeit, tiefer zu blicken. Also hier sehen wir, hier gehen die Vertreter der Emerging Church mit einer ganz anderen Haltung an die Bibel, als wie wir es gewohnt waren. Andrew Perryman, ein weiterer wichtiger Vertreter der Emerging Church Bewegung, sagt das so. Er lässt sich aus über die Lehren der Reformation. Sie wissen, allein die Schrift, alleine Christus, allein die Gnade, das waren ja so Lehrsätze, so Bekenntnisse, die auch für uns in unseren konservativ-evangelikalen Kreisen noch heute gültig und wahr sind. Aber er sagt dann Folgendes: Teil der Antwort, so glaube ich, findet man dann, wenn man die dicke Schicht der dogmatischen Reinterpretation, die mit der Zeit entstanden ist, abkratzt und es lernt, den biblischen Bericht neu zu erzählen. Nun, er sagt also, all diese Lehren von Luther und den Reformatoren und von den Denominationen, die entstanden sind und die treu, bibeltreu das Evangelium weitertrugen, das ist alles nur eine dicke Schicht von Dogmen. Da müssen wir diese Schicht abkratzen, um dann wirklich zu der Wahrheit Gottes vorzudringen. Und wie geschieht das? Perryman plädiert für eine vom Heiligen Geist inspirierte Erneuerung der Imagination, also der Vorstellungskraft, auf der Grundlage von Gemeinschaft. Das heißt also, ich sag's mal etwas platt, jeder liest den Bibeltext und dann tauscht man sich aus und du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Und wir lassen einfach alles stehen. In diesem Prozess, in welchem man diese dicke Schicht der dogmatischen Reinterpretation abkratzt, sind die Vertreter der Emerging Church bereit, auch auf ökumenische Vorbilder zurückzugreifen. Ich erwähnte den Baptist Merchant Mike Gregg, also den emergenten Baptisten, der ein Buch schrieb. Und er sagt nun, um die Gottesdienste emergent zu gestalten, relevant zu machen, um die Menschen heute zu erreichen, müssen wir einfach ganz unterschiedliche Konzepte in der Gottesdienstgestaltung einführen. Er schreibt Folgendes: Geht es um ein Thema, das heiliger ist und dem Taizé-Stil nachempfunden werden soll, ist eine kleinere Kapelle mit Stühlen anstatt Kirchenbänken hilfreich. Die Gemeinschaft von Taizé ist eine ökumenische Ordensgemeinschaft, deren Gottesdienste Gesänge, Ikonen, Meditationen und Schriftlesungen beinhalten. Der Gottesdienst von Taizé stellt Gebet und Musik stärker in den Mittelpunkt als die Predigt in einem traditionell protestantischen Sinne. Hier sehen wir, hier ist also ein Baptist, der ja auch aus dem Hauptstrom der Reformation, des Protestantismus kam, ist bereit, auf ökumenische und auch katholische Traditionen zurückzugreifen, nur um Gott zu begegnen. Nun, Luther und die anderen Reformatoren, sie betrachteten die Bilderverehrung, die Ikonen als Götzendienst, sie reformierten den Kirchengesang, weil sie sagten, die Kirchenlieder, das muss die gesungene Evangeliumsbotschaft sein, das müssen gesungene Gebete sein, es geht um den Inhalt, um den Text, um den Wahrheitsgehalt von Liedern. Die Mystik der katholischen Ordensleute wurde von den Reformatoren abgelehnt und heute gehen die emergenten Baptisten und auch andere Vertreter der Emerging Church hin und führen das alles schrittweise wieder ein in ihre Gottesdienste. Die emergenten Erben der Reformation, und dazu gehören ja auch die Baptisten, sind bereit, ihr protestantisches Erbe für ein Linsengericht mystischer Erfahrungen zu verkaufen. Aus sola scriptura, allein die Schrift, wird sola experientia, allein die Erfahrung im Extremfall. Und die Botschaft, solus Christus, alleine Christus, kann man heute dem postmodernen Menschen nicht mehr zumuten. Exklusivismus, also nur Jesus führt zum Vater, nur Jesus ist der Weg zum Heil. Es gibt nur eine Botschaft, die dem Menschen die wahre Erlösung bringt. Das ist heute out beim postmodernen Menschen. Inklusivismus ist in. Das heißt, wir können von allen christlichen und sogar anderen religiösen Traditionen lernen. Apostelgeschichte 4,12, ich glaube, viele kennen den Vers, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der dem Menschen gegeben wurde, in dem wir gerettet werden sollen. Es ist der Name Jesus Christus des Nazareas. Ich komme zu Punkt 3. Es folgt aus dieser Einstellung der Emerging Church, dass Erfahrung für sie wichtiger ist als Lehre. Mystische Erfahrungen können und sollen die Einheit unter den Geschwistern und unter Gottes Volk schaffen. Lehre hingegen, Bekenntnisse, Lehraussagen sind trennend, die schaffen nur Spaltungen. Also das ist in der Emerging Church verpönt. Leonard Sweet, ein ganz wichtiger neoevangelikaler, aber auch emergenter Vertreter in den USA, schuf ein griffiges Akronym, EPIC. Und das hinter diesem Akronym, ein Akronym ist einfach ein Wort, in dem man die Anfangsbuchstaben von anderen Worten zusammenzieht. Wir kennen das im Deutschen EDV zum Beispiel, elektronische Datenverarbeitung. Und so hat er einfach dieses Wort EPIC geschaffen, indem er vier Worte aus dem Englischen zu einem Akronym zusammengefügt hat und dieses EPIC nun als Prinzip für den emergenten Gemeindeaufbau propagiert. Was bedeutet EPIC? Wir müssen uns auf vier Dinge konzentrieren, so Leonard Sweet. Wir müssen uns auf das Erfahrungsgemäße, die Beteiligung, die Bildorientierung und die Gemeinschaftsförderung konzentrieren. Nun, Mark Reichmann, ein Vertreter der Emerging Church in Karlsruhe, beschreibt nun in einem Buch, wie sie dieses Prinzip EPIC in ihre Gemeinde eingeführt und umgesetzt haben. Er behauptet, dass ein großer spiritueller Hunger unter den Menschen ist, aber dass die traditionellen evangelikalen Gemeinden diesen Hunger nicht stillen können. Also was muss her? Eine postmoderne, emergente Lösung. Und wie sieht das aus? Wir integrieren in unsere Gottesdienste das Prinzip EPIC, also Erfahrung, Beteiligung, Bildorientierung und Gemeinschaftsförderung. Und ich lasse ihn jetzt einfach mal selbst zu Wort kommen und Sie hören zu, wie er das beschreibt. Dann bekommen Sie auch etwas einen Einblick, wie ein radikaler, emergenter Gottesdienst von heute aussieht. Also, Mark Reichmann schreibt Folgendes. Es war uns wichtig, Räume auch äußerlich als geistlichen Erlebnisraum zu gestalten und eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlen konnte. Wir ließen die Rollläden herunter und dimmten die Beleuchtung. Schwarzlicht ließ die langen weißen Stoffvorhänge an den Fenstern blau glimmend leuchten. Ein Overhead-Projektor warf ein Bild an die Wand, das zum Thema des Abends passte. Der Lobpreis war multimedial ausgerichtet und sprach alle Sinne an. Gottesdienstbesucher konnten das Gehörte interaktiv erleben. Verschiedene Stationen beispielsweise verhelfen dazu, sich in den Garten Gottes zu versetzen. Verschiedene Obstsorten können vom Gottesdienstbesucher gegessen werden, während man für ihn betet. Ein Symbol für Segen. Andere Gottesdienstbesucher wiederum legten sich mit geschlossenen Augen auf den Boden und hörten einfach der Predigt zu. Nach dem Gottesdienst kann man tief bis in die Nacht bei Kaffee oder Bionade zusammensitzen und sich unterhalten. Nun, hier sehen Sie, wie ein radikaler, emergenter Gottesdienst heute aussehen kann. Manche Gemeinden verwenden Ikonen, manche Gemeinden verwenden sogar Weihrauch oder sie zünden Kerzen an. Ich glaube, es erübrigt sich Ihnen zu sagen, dass mit dieser Ausrichtung auch eine neue Offenheit für katholische Mystik einhergeht. Nun, der Protestant Karl Heim weist schon 1925 darauf hin, dass mystische Erlebnisse gerade keine Erfahrung mit Gott sind und dass der Gläubige nur durch einen klaren geistigen Akt zu Gott kommen kann. Er schreibt, alle klaren geistigen Akte lassen sich im Wort aussprechen und entstehen durch das Wort. Wir finden also Gott nur durch das Wort und ein geistiges Vernehmen des Wortes, nicht durch wortlose und wortfremde Unendlichkeitsmystik. Jeder von uns steht vor diesem Entweder-Oder und muss sich entweder für die eine oder die andere Auffassung entscheiden. Davon hängt dann unsere Stellung zur katholischen und protestantischen Frömmigkeit, ja, unsere ganze Weltanschauung ab. Ich glaube, wenn wir das Prinzip sola scriptura, allein die Schrift, aufgeben, dann hat das verheerende Folgen. Das führt uns zu Punkt Nummer 4, die Absage an die Autorität und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Brian McLaren schreibt in einem seiner Bücher, dass die Menschen von heute, der postmoderne Mensch von heute, er darf nicht mehr schriftorientiert, also word-driven sein, sondern er muss image-driven, also bildorientiert sein. Man muss den Menschen mit Bildern und mit Geschichten Gott und Jesus nahebringen, aber ja nicht mit der Lehre aus dem Worte Gottes. Über die Heilige Schrift schreibt Brian McLaren in seinem Buch A New Kind of Christianity, eine neue Art von Christentum. Er meint natürlich das emergente Christentum. Folgendes: Die Bibel ist nicht als eine exakte, absolute, autoritative oder höchste Quelle zu betrachten, sondern als ein Buch, das man erfahren kann. Und die Erfahrung der einen Person kann ebenso gültig sein wie die Erfahrung einer anderen Person. Die Bibel muss mit Erfahrung, Dialog, Gefühle und Zwiesprache in Verbindung gebracht werden, während Gewissheit, Autorität und Lehre mit Blick auf die Schrift gemieden werden müssen. Keine Lehren sind absolut und Wahrheit oder Lehre darf ausschließlich durch persönliche Erfahrungen, Traditionen, historischen Perspektiven betrachtet werden. Die Bibel ist kein Buch, das Antworten vermittelt. Zitat Ende. In einem weiteren Buch der emergenten Bewegung heißt es, die Suchenden von heute sind hungrig nach Symbolen und Metaphern, also Bildern, und hungrig nach Erfahrungen und Geschichten, die die Größe Gottes offenbaren. Ja, keine Lehre. Geschichten, Erfahrungen, Bilder, Gefühle. Das führt und fördert natürlich zu einer Abkehr von der Zentralität des Wortes Gottes. Und damit ist sowohl die Absage an traditionelle christliche Werte als auch an traditionelle christliche Lehren verbunden. Ich lese die Schriftstellen nun nicht vor, aber Sie können das zu Hause nachlesen. Die Bibel selbst bezeugt es so in Psalm 119 und Vers 160 und 2. Timotheus 3, 16, 17, dass die Schrift Gottes uns gegeben ist als Gottes Volk, um uns auszurüsten und uns den Weg zu weisen. Wenn wir uns nicht mehr die Heilige Schrift als Führer wählen, sondern Menschen zu unseren Führern machen oder unsere eigenen Gefühle, dann müssen wir zwangsläufig in die Irre gehen. Ich komme zu Punkt Nummer 5. Wer eine solche Stellung zu der Heiligen Schrift hat, wie die radikalen Vertreter der Emerging Church, der kann nur letztendlich sich abkehren von den Werten und den Lehren, wie wir sie kennen. Tony Jones, ein ganz bekannter US-amerikanischer emergenter Vertreter beispielsweise, schrieb auf seinem Blog, Gott ist treu, ja, sie ist es. Gott ist also offensichtlich eine Frau oder zumindest auch eine Frau. Zum Thema Sexualität sagt Tony Jones Folgendes, ich weiß auch, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Christen getroffen habe, die sich in offenen Ehen bewegen, also mit mehr als einem Partner, oder die mehr als eine intime Beziehung pflegen. Und meine theologisch-ethische Antwort an sie soll sowohl christlich als auch pragmatisch-realistisch sein. Auf jeden Fall glaube ich, dass Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle ein Leben in Übereinstimmung mit dem biblischen Christentum führen können, zumindest so, wie wir alle es können, und dass ihre Monogamie von Kirche und Staat anerkannt und gesegnet werden kann und sollte. Nun, hier sehen Sie, wie weit man im radikalen Flügel der Emerging Church schon gegangen ist, dass man jegliche traditionelle Lehre der Bibel über Ehe und Familie völlig über Bord wirft. Brian McLaren bezeichnet die Lehre über die Hölle und das Kreuz Jesu Christi als eine falsche Werbung für Gott. Mit anderen Worten, gehen Sie ja nicht raus zum postmodernen Menschen und sagen Sie ihm, dass Jesus Christus für Ihre Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das kann der postmoderne Mensch nicht begreifen. Weiter schreibt Brian McLaren über die Sintflut als Gottesgericht Folgendes: Einem Gott Glauben zu schenken, der auf übernatürliche Weise eine internationale Katastrophe herbeiführt, die zu einem Völkermord nie dagewesenen Ausmaßes führt, ist kaum möglich. Und noch weniger möglich ist es, einen solchen Gott anzubeten. Wie können Sie Ihre Kinder bitten oder kirchenferne Kollegen oder Nachbarn, einen Gott anzubeten, der so wenig Kreativität besitzt, der so überreagiert und so äußerst unberechenbar ist, was das Leben angeht? Nun gewiss, das sind radikale Ansichten der Vertreter der Emerging Church. Aber es zeigt uns, wohin diese Denkweise der Emerging Church führt. Und das führt uns zu Punkt Nummer 6. Wieder ein schreckliches Wort, Kontextualisierung. Nun, was ist Kontextualisierung? Kontextualisierung ist die Anpassung des Evangeliums an das jeweilige soziale und kulturelle Umfeld der jeweiligen Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist so, dass die Emerging Church argumentiert, dass alle Theologie, auch die der Reformatoren, letztlich eigentlich immer nur das Produkt war ihrer Zeit, ihres Denkens, ihrer Kultur, ihrer Bildung und so weiter. Tobias Feix, ein emergenter Vertreter in Deutschland, sagt das so: Emerging Church ist der Versuch einer Kontextualisierung des Evangeliums in das örtliche Milieu. Kontextualisierung muss also nicht nur die Evangeliumsbotschaft weitertragen, sondern sie muss sich mit den Traditionen der Menschen beschäftigen, sie muss die Kultur berücksichtigen, sie muss den sozialen Wandel berücksichtigen und all das muss man dann zusammen vermengen, um dann eine postmoderne, emergente Evangeliumsbotschaft daraus zu zimmern. Die Bibel ist für sie dann nicht mehr das ewig gültige Wort, das über alle Kulturen und über alle Zeiten hinaus die eine wahre Botschaft Gottes war, sondern es wird alles kontextualisiert, alles irgendwie mit der Zeit, in der wir leben und mit der Kultur, in der wir leben, vermengt und vermischt. Tim Keel beispielsweise schreibt, und da sehen wir wieder diesen tiefen Skeptizismus, den die Vertreter der Emerging Church gegen rationale, absolute Aussagen haben. Wir nahmen die Welt des Geistes, der Heiligen Schrift, der Schöpfung selbst und unterjochten sie unter den westlichen wissenschaftlichen Rationalismus. Also diese rationale Bibellehre, die lehnt er ab. Und was ist seine Alternative dazu? Tom Keel sagt, wir müssen die rechte Gehirnhälfte, den Sitz der Intuition, der Kreativität, der Emotion trainieren, um dadurch mystische Erfahrungen mit Gott zu haben. Und das bringt uns Gott näher und das bringt uns der Wahrheit näher. Die Grenzen zum New Age und zum östlichen Religionsphilosophien ist natürlich damit auch fließend. Wohin die Kontextualisierung führen kann, und da sehen Sie auch, was für Auswirkungen das haben kann, zeigt ein Beispiel, das noch gar nicht so alt ist. Vor einem halben Jahr, etwa Anfang des Jahres, hat die pakistanische Bibelgesellschaft ihre Zusammenarbeit mit dem Linguistischen Sommerinstitut aufgekündigt. Warum? Das Linguistische Sommerinstitut ist wie die Wycliffe-Bibelübersetzer eine Organisation, die die Bibel in Minderheitensprachen übersetzt. Also in Pakistanisch in diesem Fall oder auch in andere Dialekte der arabischen Welt. Und nun ist es leider so, dass auch die Wycliffe-Bibelübersetzer, man muss das wirklich mit wehem Herzen sagen, weil ich kannte dort Missionare von den Wycliffe-Brüdern und das waren wirklich Leute, wo man sagen konnte, die sind bibeltreue, klare, treue Nachfolger Jesu Christi. Aber beide, das Linguistische Sommerinstitut wie die Wycliffe-Bibelübersetzer, haben sich mittlerweile dieses Prinzip der Kontextualisierung verschrieben. Was dabei rauskommt, nur ganz kurz hier. In einem Vers ist Folgendes: Der Missionsbefehl, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, heißt nun in der kontextualisierten Fassung, in der man eben keinen Anstoß auch erregen will unter Moslems, so: Reinige sie durch das Wasser im Namen Allahs, seines Messias und seines Heiligen Geistes. Und hier sehen Sie, wie man bereit ist, das Wort zu verändern und die eigentliche Botschaft, dass der dreieinige Gott sich auf dieser Erde geoffenbart hat durch sein Wort und durch seinen Sohn, dass das dann einfach in das örtliche Milieu hinein kontextualisiert wird, verändert wird und man am Ende eine Botschaft bekommt, mit der vielleicht der eine oder andere Moslem denkt, ja, dann ist ja unser Allah der gleiche Gott wie der Gott der Bibel. Es wird das Wort Gottes verändert und führt uns auf einen falschen Weg. Punkt Nummer 7. Die Gesellschaftstransformation durch die Missio Dei. Nun, diese beiden Worte sind wieder solche Signalworte in der Emerging Church. Auf keinem Block fehlen diese Schlagworte dieser Bewegung. Die Gesellschaftstransformation durch Missio Dei. Die Missio Dei ist die Mission Gottes. Und ein weiteres Wort, das in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist das Wort missional. Nun, wir sprechen ja von unserem missionarischen Auftrag. Und unter unserem missionarischen Auftrag verstehen wir, dass wir hinausgehen und den Menschen das Evangelium bringen. Und dass die Evangeliumsverkündigung das Zentrum dessen ist, was der Missionsbefehl beinhaltet. Nun, die Emerging Church sagt, das ist alles viel zu wenig. Wir brauchen mehr als nur missionarischen Eifer oder eine missionarische Ausrichtung. Wir brauchen das Missionale. Und das sieht so aus, dass die Vertreter der Emerging Church sagen, unser missionales Verständnis ist viel umfassender als das verengte missionarische Verständnis der traditionellen Evangelikalen. Man sagt, man müsse sich auf die gesamte Schöpfung konzentrieren. Die Missio Dei, der Missionsauftrag Gottes, ist nicht nur dazu da, um das Evangelium weiterzugeben, sondern wir müssen uns auch in der postmodernen Zeit mit einem postmodernen Evangelium für soziale Gerechtigkeit einsetzen, für politische Gerechtigkeit und auch für die Ökologie, also für die Umwelt. Ein emergenter Blogger schreibt Folgendes: Missional hingegen verstehe ich ganzheitlicher. Gott hat den Menschen zur Harmonie mit Gott, sich selbst, dem Mitmenschen und der Welt geschaffen. Shalom eben. Nach dem Sündenfall ist in allen vier Richtungen etwas zerrissen, was sich seitdem multipliziert hat, sodass der Mensch in Disharmonie mit seinem Schöpfer und dessen Schöpfung lebt. Das bezieht die eigene Person, die Nächsten und die Umwelt ein. Die Schaffung von umfassendem, ganzheitlichem Shalom ist daher meiner Ansicht nach der Kern der Missio Dei. Im Nachfolger Jesu lebt der Heilige Geist, der uns im Innern transformiert, den Willen Gottes in unser Herz schreibt, die Frucht des Geistes hervorbringt und in zunehmendem Maße die Harmonie mit Gott, mir selbst, meinem Nächsten und mit der Schöpfung ermöglicht. Die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolgenden trägt dies hinaus in die Welt. Das ist unsere Sendung. Also wir sehen, die Vertreter der Emerging Church sind fest davon überzeugt, dass wir Frieden auf Erden schaffen sollen, dass wir sozusagen das Reich Gottes schon hier auf dieser Erde in allen Bereichen sozial, politisch, ökologisch, kulturell verwirklichen müssen. Da sollen wir unsere Energie reinsetzen. Richard Stearns, ein weiterer wichtiger Vertreter der Emerging Church-Szene in den USA, schreibt: Gott hat Freude an seinem Volk, wenn es ihm gehorcht, wenn die Hungrigen genährt werden, wenn man sich um die Armen kümmert und wenn man Gerechtigkeit schafft, wird Gott die Gebete seiner Diener hören und sie beantworten. Dies ist die Vision von Gottes Volk, dass Gottes Welt auf Gottes Weise transformiert wird. In diesem Evangelium ist keine Lücke. Nun, damit ich nicht falsch verstanden werde, natürlich, wenn wir aufs Missionsfeld gehen, helfen wir den Leuten auch materiell. Wir bauen Schulen, wir helfen ihnen mit Kleidung und all den anderen Dingen. Das schließt natürlich der Missionsbefehl ganz selbstverständlich mit ein. Nur was hier geschieht in der Emerging Church, ist diese Verschiebung weg von der Zentralität des Missionsbefehls, der Wortverkündigung, hin zu einem sehr breiten sozialen Hilfsprogramm und zu einer Ausrichtung auf diese Erde, eine Ausrichtung, um die Zustände dieser Erde, dieser Institutionen zu verbessern. Brian McLaren, der selber aus einer Brüdergemeinde kommt, kannte ja diese Lehre, dass Jesus einmal wiederkommen wird, das tausendjährige Reich schaffen wird und dass nur Jesus Christus einmal Frieden auf Erden schaffen wird und schaffen kann. Und er selber sagt heute, dass diese Endzeitlehren, die er aus der Brüderbewegung kennt, dass die moralisch und ethisch schädlich sind. Warum? Weil er sagt, wir müssen uns auf das Hier und Heute konzentrieren und die Verhältnisse hier verbessern, statt uns zu stark auf das Wiederkommen Jesu Christi zu konzentrieren. Und er geht noch weiter. Er plädiert für eine, ich zitiere, massive Konfrontation der Christen, die an Endzeitlehren glauben. Also am besten legen Sie alle Endzeitlehren zur Seite und geben Ihre ganze Energie und Kraft in die Verbesserung dieser Welt hier. So das emergente Credo. Das emergente Transformationsverständnis ist im Grunde nichts anderes wie das soziale Evangelium der Liberalen vor 100 Jahren. Und es ist, ich wandle nun ein Zitat eines amerikanischen Publizisten ab, es ist ein Evangelium, das allein sozial, politisch und ökologisch sein will, das aber kein Evangelium mehr ist. Daraus entsteht eine Kirche oder christliche Gemeinde, die nichts mehr zu sagen hat, was säkulare Eliten nicht schon längst und meist auch besser gesagt haben. Nun, ich fasse zusammen. Der radikale Flügel der Emerging Church Bewegung ist in weiten Teilen charakterisiert von der Verwerfung absoluter Dogmen, von der Negierung der Autorität und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, von der Überzeugung, man könne absolute Wahrheiten gar nicht verstehen und begreifen. Sie ist charakterisiert von einer überzogenen Ablehnung des Rationalismus, von der Absage an Wissenschaftsgläubigkeit und von einer Distanz zu sogenannten fundamentalistischen, also konservativ-evangelikalen Kreisen und deren Lehren. Und sie kritisieren althergebrachte evangelikale Traditionen. Die Emerging Church fördert die Neudefinition oder Umdeutung christlicher Werte und Begriffe. Sie betreibt eine Öffnung zur Mystik hin. Sie will ein soziales, politisches und ökologisches Evangelium. Sie betont Gefühl, Intuition und Imagination. Sie bejaht die Akzeptanz der Kultur aller Musikrichtungen beispielsweise, ohne darüber zu reflektieren. Sie bekräftigt einen subjektiven Relativismus und sie begünstigt eine Offenheit für alle Religionen und manches Mal sogar einen Trend zum Universalismus, dass also der Mensch durch alle Religionen zu Gott kommen kann. Der bekannte Bibellehrer John MacArthur, der ja sehr stark in dieser Auseinandersetzung in den USA, wo die Emerging Church sehr viel stärker ist, steht, er schreibt Folgendes. Hier haben wir es mit einer Form von falscher Religion zu tun, eine Art Heidentum, die im Grunde als christlich anerkannt werden will, weil sie immer populärer wird. Aber die Grundlinie dieser ganzen Bewegung der Emerging Church ist, dass sie an keine Lehre glaubt. Sie vertritt keine Theologie. Sie wollen sich auch nicht dazu drängen lassen, irgendetwas in der Schrift zu interpretieren. Und ihre Ausrede ist, nun, die Bibel ist ohnehin nicht klar. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, was sie bedeutet. Und wir können nicht wissen, was sie bedeutet. Alles wird zu einer Frage des Stils und der Kontextualisation. Und alles dreht sich um die Manipulation von Leuten und deren Sehnsüchte. Dieses Verständnis ist falsch, weil es nicht erkennt, dass Gottes Kraft durch seine Wahrheit wirksam wird. Und darauf kommt es an. Ich glaube, er sagt hiermit dasselbe, was der Protestant Karl Heim schon sagte. Wir können nur durch ein lebendiges Wort, durch den Heiligen Geist, lebendig gemachtes Wort Gottes der Wahrheit, eine Begegnung mit dem wahren Gott haben. Nicht durch Gefühle, Imagination oder mystische Erfahrungen. Nun, die Gemeinde Jesu Christi war von Anbeginn an bedroht und angegriffen durch falsche Lehre, Irrlehre, Sonderlehre. Und wie wir eingangs hörten, hatte schon die Urgemeinde es nicht geschafft, die reine apostolische Lehre zu erhalten und zu bewahren. Die Gemeinde von Philadelphia, sie war solch eine Gemeinde. Die Bibel sagt, oder der Herr sagt über diese Gemeinde, du hast eine kleine Kraft. Und die meisten Ausleger sind sich da einig, diese Gemeinde, das war keine besonders große, einflussreiche Gemeinde. Und ich denke, dennoch müssen wir heute nicht hinüberschielen zu den großen Gemeinden, Kirchen oder Bewegungen, die scheinbar etwas bewegen, bei denen scheinbar etwas los ist, sondern wir müssen uns einfach an Gottes Wort halten. Und der Herr beurteilt Gemeinde nicht nach dem Erfolg und nach der Größe und nach bekannten Namen und Autoren, sondern er hat ganz andere Kriterien. Philadelphia war eine kleine, unbedeutende Gemeinde und dennoch hat der Herr dieser Gemeinde nur Lob und kein Tadel zusprechen können. Aber warum war das so? Die Gemeinde zu Philadelphia hatte das Wort Gottes bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Aber es ist noch etwas wichtig. Und ich glaube, das ist ein Problem in unseren ganz konservativen evangelikalen Kreisen. Die Gemeinde zu Philadelphia konnte sich nicht auf ihrer Bibeltreue ausruhen. Es gibt so viele Gemeinden, die so von sich überzeugt sind. Ja, wir sind bibeltreu. Ja, wir haben die richtige Lehre. Und dennoch sieht man, wie auch in diese Kreise das Gedankengut der Emerging Church eindringt. Der Herr sagte der Gemeinde zu Philadelphia, halte fest, was du hast. Das war der Aufruf des Herrn an die Gemeinde zu Philadelphia. Ruh dich nicht aus deiner Bibeltreue, sondern halte fest, was du hast. Und sehen Sie, ich habe einmal das Wort festhalten nachgeschaut. Im Griechischen das Wort Krateo kommt von Kratos, die Macht. Festhalten heißt eigentlich mit aller Macht und Gewalt festhalten. Sehen Sie, wenn ich mich jetzt da vorne hinstelle und die Bibel so hinhalte, ein Kind könnte im Vorbeirennen mir die Bibel entreißen. Kein Problem. Auch eine alte Oma könnte mir die Bibel entreißen. Kein Problem. Aber wenn ich die Bibel, Krateo, mit aller Macht und Gewalt festhalte, dann hätten selbst kräftige Männer hier unter uns Schwierigkeiten, mir die Bibel zu entreißen. Und sehen Sie, das ist unser Auftrag für unsere heutige Zeit. Philadelphia-Gemeinden gibt es heute nicht mehr viele. Es gibt auch aus meiner Sicht immer weniger Philadelphia-Gemeinden. Aber ganz egal, wie bedeutend oder unbedeutend sind, wie groß oder klein unsere Gemeinde ist, wie bekannt oder unbekannt wir sind. Auch der Malachi-Kreis, ein kleiner, unbedeutender Kreis in der sogenannten fundamentalistischen Ecke. Dennoch, unser Auftrag heute ist, an dem festzuhalten, was der Herr uns gegeben hat. Das biblische Evangelium gegen ein emergentes Evangelium einzutauschen, wird niemandem zum Segen sein, weder für uns noch für die, die solch ein Evangelium dann annehmen. Und es wird am Ende uns nicht Lob, sondern nur Tadel bringen. Und darum rufe ich Ihnen heute Morgen zu mit Offenbarung 3, Vers 11, haltet fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Nun vergessen Sie nicht, eine Broschüre oder auch zwei mitzunehmen, die sind kostenlos bei der Türe gleich links. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und spitzen Sie auch die Ohren bei dem, was dann unser lieber Bruder Nestvogel zu sagen hat. Das Gedankengut der Emerging Church, und damit will ich mit einem kurzen Zeugnis schließen, das dringt oft unmerklich über die moderaten Kreise, über die moderate Emerging Church auch in die konservativsten Kreise ein. Ich saß vor einiger Zeit schon in einem Gottesdienst einer sehr konservativen Gemeinde, und da war ein Prediger oder ein Missionar, ein Osteuropa-Missionar, der begann zu predigen über einen Text der Apostelgeschichte, wie die Apostel also kommen und das Evangelium bringen und Veränderung geschieht. Und nach 5 Minuten wurde ich unruhig. Und je länger ich ihm zuhörte, umso unruhiger wurde ich. Und ich dachte, jetzt fehlt nur noch eins, ein Schlagwort der Emerging Church-Bewegung. Also wenn er jetzt sagt, Gesellschaftstransformation, missional, Missio Dei oder irgendeines dieser Worte, die so geläufig sind in der Emerging Church-Bewegung, dann weiß ich, das ist ein Mann der Emerging Church-Bewegung. Aber es war nicht so. Und dennoch, er predigte über einen Text, den er aus meiner Sicht völlig auf den Kopf stellte. Er predigte nicht darüber, wie die Apostel kamen und die befreiende Botschaft des Evangeliums brachten, wie das Licht Gottes in die Finsternis von Menschen hineinfällt, wie Gott kommt und die in die Erbärmlichkeit des Menschen kommt und durch seine Gnade Menschen erneuert und sie in das Licht und die Gnade der Erlösung hineinführt. Sondern er stellte die Botschaft auf den Kopf. Er sagte und predigte darüber, was man tun muss, damit Jesus kommen kann, wie man die Umwelt verändern muss. Er erzählte Berichte aus seinem Missionsfeld, was sie da alles veränderten. Das war im Grunde alles Gesellschaftstransformation, was er predigte. Und dennoch verwendete er keines der radikalen Thesen dieser Bewegung. Und er würde mit Sicherheit auch vielem, was Brian McLaren schreibt und sagt, das würde er sicherlich abweisen. Dennoch in seinem Denken hatte sich schon eine Veränderung eingestellt. Nun, am Ende des Gottesdienstes ging ich raus und der Mann hatte Flyer auslegen. Und dort hatte er Gemeinden und Organisationen drauf, mit denen er zusammenarbeitet. Und während meine liebe Frau zu Hause dann das Essen bereitete, bin ich an den Computer gegangen und habe mir mal die Webseiten dieser Gemeinden und Organisationen aufgerufen. Und ich sage Ihnen, mit wenigen Klicks war ich mitten in der emergenten Welt. Nun, dieser Mann, noch einmal, er war sicherlich konservativ, er war sicherlich moderat, aber er war schon in seinem Denken infiltriert von diesem Gedankengut der Emerging Church Bewegung, dass wir eben die, dass wir missionaler denken müssen, dass wir die Gesellschaft transformieren müssen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist viel gefährlicher als der radikale Flügel. Der radikale Flügel, der ist so offensichtlich und so offenkundig, dass selbst jemand, der taub und stumm ist und halb blind auf einem Auge das noch erkennt. Aber die moderaten Einflüsse, und ich sage Ihnen, wenn Sie die Augen aufmachen, die sind heute in der Tat fast überall nachzuweisen. Und sie werden immer stärker. Und darum sage ich Ihnen, halten Sie die Augen offen. Wir müssen hier wachsam bleiben. Wir leben in einer Zeit, in der der Feind versucht, auf die eine oder andere Weise die Gemeinde zu zerstören. Am liebsten tut er es von innen. Gott segne Sie. Amen.